SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Geli Hensoldt. Und wir werfen heute einen Blick in die Kristallkugel und fragen, was bringt das Jahr 2019 für die Wirtschaft? Wird es ein gutes Jahr, ein erfolgreiches Jahr? Oder muss die erfolgsverwöhnte deutsche Wirtschaft sich auf härtere Zeiten einstellen? Das habe ich Menschen in Stuttgart gefragt und sie gebeten, mal Wirtschaftswahrsagerin und Wirtschaftswahrsager für mich zu spielen. Was kommt auf die Unternehmen 2019 denn zu?
Es sind schon Veränderungen, die kommen.
Arbeitslosigkeit durch Umstellung, zum Beispiel auf E-Mobile und so weiter. Wenn da nicht schnell andere Wege gefunden werden, dann gibt es wahrscheinlich schon Probleme.
Es geht ja rückwärts mit dem Trump, die Zölle und so. Könnte es nicht besser werden.
Für England, wie es weitergeht mit dem Brexit.
Geht bergauf, weil sich das alles wieder einrütteln wird. Das mit den USA und den Chinesen und auch für die Engländer wird man eine Lösung finden.
Ich glaube, die Wirtschaft wird auch mit Personalmangel sehr, sehr, sehr schwer zu tun haben.
Die Wirtschaftskraft wird schon nachlassen.
Das sehen Konjunkturexperten ähnlich. Reihenweise dimmen sie ihre Wachstumserwartungen für 2019 im Moment nach unten. Gründe für die gedämpften Wachstumsprognosen gibt's viele. Den Brexit, die weltweiten Handelsauseinandersetzungen, den Fachkräftemangel. Das sind alles Themen, die auch die Unternehmen im Südwesten 2019 beschäftigen und vermutlich belasten werden. Und natürlich die Veränderungen in der Automobilindustrie. Vor allem die Diskussion um den Diesel sorgt für Unsicherheit. Bei Kunden und bei Herstellern. 2019 wird wohl auch das Jahr der Dieselfahrverbote werden. Kein Wunder, dass viele Dieselfahrer frustriert sind.
Das bedeutet für uns im Prinzip, zwei mittelneue Autos sind quasi nichts mehr wert dann. Also es ist eine Katastrophe.
Es ist tatsächlich schade, weil ich ganz bewusst auch damals einen Diesel gekauft habe und dann vielleicht nicht mehr in alle Städte komme.
Die Liste der Städte, die 2019 ältere Diesel ganz oder teilweise aussperren werden, ist lang. Stuttgart, Mainz, Frankfurt, Köln, überall haben Leute mit älteren Dieseln ein Problem. Und eine Alternative zum Diesel ist nicht in Sicht. Lutz Heiser berichtet.
Hermann Blattner ist sauer. 60 Angestellte hat der Stuttgarter Stuckateurmeister in seinem Familienbetrieb. Der Laden läuft, die Auftragsbücher sind voll. Doch wie er mit seiner Flotte von immerhin 25 Firmenfahrzeugen, darunter gut die Hälfte alte Diesel, ab dem kommenden Jahr zu seinen Kunden nach Stuttgart kommen soll, das weiß Hermann Blattner auch jetzt noch nicht wirklich. Denn für ältere Diesel tritt hier in Stuttgart zum Jahreswechsel ein Fahrverbot in Kraft.
Es wird uns versprochen, dass die Handwerker Ausnahmeregelungen bekommen. Aber wie wir das nachweisen sollen, dass wir Handwerker sind, zum Beispiel, ist noch vollkommen unklar, ob es reicht, ein Logo auf dem Auto zu haben oder man eine Handwerkskarte ins Fahrzeug legen muss. Wir wissen es noch nicht.
Viele Fragezeichen also in Sachen Diesel. Und dabei hätte Blattner seinen Firmenwagenparcours längst in Teilen erneuern müssen. Seit 2 Jahren schiebt er den Kauf neuer Autos aber jetzt schon vor sich her.
Weil wir einfach nicht wissen, welche Fahrzeuge wir kaufen können, bereitet schon Stress.
3 neue Autos hat Stuckateurmeister Hermann Blattner nun aber doch geordert. Als Leasingmodelle für die kommenden 2 Jahre. Quasi eine Art Testlauf. Es sind nämlich 3 Elektroscooter, wie sie die Deutsche Post verwendet und bislang in Eigenregie selber baut.
Was ich super witzig finde, dass ich jetzt Fahrzeuge bei der Deutschen Post kaufen muss. Die deutsche Automobilindustrie hätte schon lange die Chance gehabt, Elektrotransporter zu bauen. Das ist was ich überhaupt nicht verstehen kann.
Dass die deutsche Automobilindustrie das Thema E-Mobilität bislang sträflich vernachlässigt hat und viel zu lange nur auf den Diesel setzte, längst eine Binsenweisheit. Aber eine, die auch das Jahr 2019 für die deutschen Hersteller in der Jagd um Kunden und Absatzmärkte weltweit noch schwierig machen könnte, schätzt etwa der Autoexperte Professor Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach.
Nun, ich glaube, die Situation beim Diesel wird auch im nächsten Jahr schwierig bleiben, weil die Verunsicherung der Kunden sehr, sehr groß ist und die anstehenden Fahrverbote werden sicherlich zu dieser Verunsicherung noch weiter beitragen.
Hinzu kommt, wegen immer neuer und noch strengerer gesetzlicher Umweltvorgaben, etwa ganz aktuell EU-weit in Sachen CO2, könnten die deutschen Autohersteller mehr saubere Dieselantriebe eigentlich gut gebrauchen für ihren Flottenmix, so der Autoexperte.
Ja, die deutsche Automobilindustrie hat tatsächlich ein großes Problem, weil die CO2-Grenzwerte im Jahr 2020-21 einzuhalten sind. Und der Diesel hat ja eine bessere CO2-Bilanz als der Benziner. Und die Automobilhersteller müssen jetzt mit der Situation klarkommen, dass die Kunden statt den Klima optimaleren Diesel jetzt zum Benziner wechseln, der rund 15-20% mehr CO2 ausstößt. Das ist schon ein größeres Problem für die deutschen Hersteller, um in Europa die CO2-Grenzwerte zu erreichen.
Der Stuttgarter Handwerker Hermann Blattner jedenfalls hat seine Wahl in Sachen neue Fahrzeuge bereits getroffen und setzt auf E-Mobilität. Fährt bereits ein Elektrosmart bei Kundenterminen und freut sich nun schon auf die neuen Post-Elektroscooter als Lieferwagen, sieht aber auch schon die Probleme, die mehr Elektroautos dann mit sich bringen werden.
Für Kurzstrecke ist dieser Elektrosmart ein perfektes Fahrzeug, auch für meinen Einsatzzweck sowieso. Aber das Thema wird sein, wie lade ich die ganzen Fahrzeuge auf einmal in der Nacht? Weil da habe ich jetzt schon für die 3 Street-Scooter eine Genehmigung beim Stromversorger beantragen müssen, dass ich das überhaupt darf, so viel Strom aus dem Netz nehmen.
Naja, noch ist die E-Mobilität eben weit von einem wirklichen Durchbruch entfernt. Ob sich das 2019 ändern wird? Der Blick in die Wirtschaftskristallkugel zeigt, die deutschen Autobauer investieren mittlerweile so stark wie nie in E-Technologien. Bei VW sind es 44 Milliarden und auch Daimler treibt die E-Entwicklung voran. 2019 will Mercedes damit beginnen, die ersten Modelle der Elektroautos EQ in Serie zu bauen. Der Konzern stellt dafür 11 Milliarden Euro bereit. Die E-Mobilität kommt also. Und dazu noch ein neuer Chef bei Daimler. Der Schwede Ola Källenius übernimmt den Chefposten von Dieter Zetsche. Seine Strategie beim Thema E-Autos beschreibt der Neue so.
Wir gehen in dem Kalenderjahr 2025 bei Mercedes von bis zu 25% aus.
2025, so weit wollen wir jetzt erstmal gar nicht in die Zukunft schauen. Wir blicken erstmal auf den 22. Mai 2019. Denn da geht die Ära Dieter Zetsche bei Daimler zu Ende, sagt Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz voraus.
Auf der Hauptversammlung in Berlin wird es dann zum letzten Mal heißen:
Dieter, bitte.
Nach 13 Jahren gibt Dieter Zetsche den Vorstandsposten an Ola Källenius ab. Erstmals wird ein Betriebswirt das Unternehmen leiten. Viele Probleme liegen auf dem Tisch des Neuen. Verärgerte Dieselfahrer, Klagen in den USA. Der Aktienkurs hat ein Drittel seines Wertes verloren. Für den Chinesen Li Shufu vielleicht eine Gelegenheit, die Mehrheit an Daimler zu übernehmen. Nichts scheint unmöglich. Aber die größte Herausforderung für Ola Källenius, er muss den Spagat schaffen zwischen Verbrennungsmotor und Elektroantrieb und damit nicht genug. Der Daimler-Konzern wandelt sich vom klassischen Autobauer zu einem rollenden Computer, einem Carsharing-Unternehmen, in dem sogar über fliegende Autos geforscht wird. Ob dieser Wandel gelingt, hängt auch davon ab, ob der Vater dreier Kinder die Mitarbeiter mit in die Zukunft nehmen kann. Der neue Betriebsrat in Stuttgart, Michael Heberle, ist da recht zuversichtlich.
Ich habe eigentlich positive Erwartungen. Herr Källenius ist sehr erfahren durch das, dass er eben schon in Forschung und Entwicklung als Vorstand unterwegs war. Und ich glaube, das ist vernünftig, ihn jetzt auch als Vorstandsvorsitzende zu haben. Er weiß, glaube ich, um welche Produkte das es geht. Und er hat ein gutes Team um sich herum, die ebenfalls die Erfahrung haben, die wir benötigen, um den Konzern auch weiterhin auf Spur zu halten.
Trotzdem, die Zeiten sind unruhig für die deutschen Autobauer. Und dafür ist nicht nur der Diesel verantwortlich, sondern auch der amerikanische Präsident. Donald Trump hält nicht nur die Autobauer, sondern die Wirtschaft insgesamt in Atem. Gefühlt verhängt er ständig neue Strafzölle, zettelt immer irgendwo eine Handelsstreitigkeit an. Doch wird das auch 2019 so weitergehen? Unser Korrespondent in Washington, Arthur Landwehr, wirft einen Blick in die Kristallkugel.
America First wird auch die wirtschaftspolitische Agenda des amerikanischen Präsidenten im kommenden Jahr prägen. Der Handelskrieg mit China, Strafzölle, Einschränkungen für chinesische Hightech-Firmen wegen Spionageverdacht, das Erbe aus 2018. Für Europa wird wichtig werden, ob in Zukunft auch für importierte Autos mehr Zoll zu zahlen ist. Trotz aller Gespräche, der Konflikt ist nicht ausgestanden.
The European Union is possibly as bad as China, just smaller.
Die EU ist wahrscheinlich genauso schlimm wie China, nur kleiner. Es ist schrecklich, was die uns antun. Schauen Sie sich die Autosituation an. Die schicken ihre Mercedes hierher, aber wir können unsere Autos nicht dorthin schicken.
Was sich aber andeutet, 2019 könnte sich der Charakter der Auseinandersetzung ändern. Donald Trump kommt im Januar in die zweite Hälfte seiner ersten Amtszeit. Man merkt, dass er die Phase der Drohungen und Handelskriege zu Ende bringen will, dass nun die Phase der Vertragsabschlüsse zu besseren Bedingungen beginnen soll. Denn je näher der Präsidentschaftswahlkampf rückt, desto mehr könnte er unter Zeitdruck geraten.
That's the main topic. Everybody's concerned about. Because our prices are below cost of production right now.
Darüber reden alle, alle sind beunruhigt, sehr beunruhigt. Die Preise liegen jetzt unter den Produktionskosten. Amerikanische Farmer wie zum Beispiel Bill Shipley aus Iowa können wegen der Strafzölle auf dem chinesischen Markt nicht mehr konkurrieren. Und vor allem Chinas Gegenmaßnahmen, Strafzölle auf amerikanisches Getreide, Soja, Fleisch haben den Bauern viel Geld gekostet. Gleichzeitig, so Dan Eikenson vom wirtschaftspolitischen Think Tank Cato Institute in Washington, drohen Verbraucherpreise wegen teurer Importe zu steigen. Amerikanische Haushalte werden ihr reales Einkommen fallen sehen, wenn die Preise für Importe steigen, weil dann steigen auch die Preise heimischer Produkte. Eine Institution, die neu in den Fokus geraten wird, ist die Welthandelsorganisation WTO. Die kritisiert Trump als anti-amerikanisch in ihren Entscheidungen. Zu Unrecht, meint Eikenson.
He speaks about the WTO being anti-American, usurping American sovereignty, always ruling against the United States. That is absolutely fictitious.
Er sagt, die WTO würde immer gegen die USA entscheiden, aber das ist absolut erfunden. Aber Trumps Strategie geht eben dahin, bilaterale Handelsabkommen zu treffen, internationale Organisationen zu schwächen. Und daran dürfte sich auch 2019 nichts ändern.
Und damit geht dann auch die Unsicherheit weiter für die Unternehmen. Überhaupt ist Unsicherheit das Wirtschaftswort für 2019. Zum Unsicherheitsfaktor Trump kommt nämlich auch noch der Unsicherheitsfaktor Brexit. Denn egal wie tief ich in die Wirtschaftsglaskugel schaue, wie es weitergeht nach dem 29. März 2019, dann, wenn die Briten tatsächlich aus der EU ausgetreten sind, kann ich in meiner Glaskugel nicht erkennen. Über allem wabert Unsicherheitsnebel. Und der macht den Firmen im Südwesten Sorgen, denn viele haben intensive Handelsbeziehungen zu Großbritannien und wissen im Moment nicht, wie sie diese Beziehungen fortführen können. Wolfgang Brauer hat mit Unternehmern aus dem Südwesten gesprochen.
Niemand weiß eigentlich, was genau ist. Niemand kann mir eine Empfehlung geben. Niemand kann mir sagen, was wirklich passiert. Dass eine Verschiebung kommt, eine neue Regierung, ein neues Plebiszit, was auch immer. Ich weiß es nicht.
Ein gewisser Fatalismus macht sich breit. Wir können es eh nicht beeinflussen. Wir können uns ein Stück weit darauf einstellen. Aber ansonsten sind wir auch nur Zuschauer und harren der Dinge, die da kommen.
Keiner weiß so richtig, ob dieses Papier, was jetzt mit der Europäischen Union ausgehandelt worden ist, überhaupt von den Engländern akzeptiert wird.
Wir werden selbstverständlich höhere Kosten haben für den Vertrieb in Großbritannien, weil die Bürokratie stärker wird. Wir müssen auch mit längeren Standzeiten an den Grenzen rechnen, um die ganzen Zollformalitäten abwickeln zu können. Es werden selbstverständlich die Produkte etwas teurer werden, weil die Kosten höher werden.
Vier mittelständische Unternehmer aus dem Südwesten. Ein Fertighausproduzent, ein Hersteller von Messgeräten, ein Fabrikant für Schaltanlagen und ein Kettensägenhersteller. Sie alle exportieren nach Großbritannien und geben stellvertretend die Stimmung zum bevorstehenden Brexit wieder. Eine Stimmung, die auch Frank Panizza, Außenhandelsexperte bei der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, merkt.
Der Brexit verunsichert durchaus viele Unternehmen. Er stellt sie vor erheblicher Unsicherheit in einem Markt, der für viele Unternehmen durchaus wichtig ist.
Offen ist auch noch die Frage, welche Zollschranken es in Zukunft geben wird. Aber eines ist sicher: Zoll heißt höhere Kosten.
Die Waren werden dann teurer bei der Einfuhr im Zielmarkt. Das wiederum verschlechtert natürlich die Marktposition dieser Unternehmen im Ausland. Mit anderen Worten, es könnte für die Unternehmen deutlich schwieriger werden, ihre Waren in Großbritannien abzusetzen.
Dazu kommen noch große Kosten im Unternehmen selbst. Denn für die deutschen Waren, die bis jetzt problemlos nach Großbritannien geschickt werden konnten, müssen in Zukunft Zollformalitäten erledigt werden.
Man schätzt, dass für die reine Abwicklung einer Zollanmeldung, also wenn man Waren exportieren möchte von Deutschland nach Großbritannien, der Zeitaufwand ungefähr 17 Minuten beträgt. Das klingt erstmal nicht viel, aber das muss eben jedes Mal wieder für jede einzelne Lieferung vollzogen werden. Im Vergleich zu jetzt, wo man keinerlei Zollanmeldung hat, das heißt keinerlei Zeitaufwand.
Der Messgerätehersteller Stabila in Annweiler am Trifels hat einen Plan, wie er möglichen Einfuhrzöllen ausweichen will. Zumindest in den ersten Monaten nach dem Brexit. Geschäftsführer Ulrich Dähne.
Was wir machen können, ist Lagerbestände erhöhen in England und unsere Kunden darauf einstellen, dass etwaige Zölle oder Mehrkosten für Frachten möglichst der Kunde übernimmt und nicht wir.
Dazu kommt dann auch noch das Währungsrisiko. Dazu Frank Natus. Er ist Geschäftsführer der Firma Natus mit knapp 600 Mitarbeitern in Trier. Das Unternehmen stellt Schaltanlagen für die Schwerindustrie her.
Wir wissen nicht, ob dann vielleicht die britische Währung, das Pfund, dramatisch abstürzen würde oder einen großen Aufwind erlebt. Also die Kalkulationsbasis für Projekte im britischen Pfund sind natürlich dann auch sehr, sehr schwer vorherzusehen.
Trotzdem bereiten sich viele Firmen im Südwesten auf den Brexit und die Auswirkungen auf ihr Unternehmen vor, auch wenn sie vor dem Mikrofon nicht darüber reden wollen. Frank Panizza von der IHK für die Pfalz in Ludwigshafen.
Man muss vielleicht sagen, dass der Brexit durchaus Unsicherheit erzeugt, aber derzeit keine Panik bei den Unternehmen, da sie durchaus schon ihre Hausaufgaben gemacht haben, soweit es geht. Viele haben Pläne entwickelt für die Zeit nach einem Brexit, haben verschiedene Szenarien durchgerechnet, was das für sie heißen würde. Insofern sind viele Unternehmen derzeit eher in einer vorsichtigen, abwartenden Haltung. Und insofern wollen wir hoffen, dass sich die politischen Entscheidungsträger in Brüssel und London möglichst noch zu einer konstruktiven und wirtschaftsfreundlichen Lösung zusammenfinden.
Zumal dies auch dem britischen Naturell entspreche, ergänzt Georg Huf, Geschäftsführer einer Firma im Westerwald, die Fertighäuser herstellt.
So wie ich England kennengelernt habe, wird dann in England immer bis zum Ende heftig diskutiert, aber es kommt am Ende dann doch ein Kompromiss heraus. Und so wird es diesmal auch laufen.
Anfang 2019 sollen die britischen Unterhausabgeordneten über den Brexit abstimmen. Aber noch kann ich in meiner Wirtschaftskristallkugel keine Mehrheit für das Ausstiegsabkommen mit der EU erkennen. Ein Brexit ohne Deal ist deshalb nicht unwahrscheinlich. Der Brexit, der amerikanische Präsident, der Diesel und sein möglicher Antriebsnachfolger, das sind die Themen, die die Wirtschaft 2019 beschäftigen werden. Ein weiteres Thema, das es in unsere Wirtschaftskristallkugel geschafft hat, ist die Digitalisierung. Die beeinflusst nahezu alle Bereiche unseres Lebens. Autonomes Fahren und Pflegeroboter, Big Data Ökonomie und Industrie 4.0 sind nur ein paar Beispiele. Vieles ist technisch bereits möglich. Aber was noch fehlt, ist eine ethische Auseinandersetzung mit den Folgen der Digitalisierung. Dabei braucht es genau die dringend, sagt der Philosoph und Buchautor Julian Niederrümelin. Herr Professor Niederrümelin, stellt eine digitalisierte Welt denn wirklich ganz neue Anforderungen an uns alle?
Allerdings, in vielen Bereichen brauchen Sie digitale Kompetenzen, in denen das noch vor wenigen Jahren nicht nötig war. Also da ändert sich eine Menge.
Aber ab wann sind wir denn kompetent für die Digitalisierung? Also müssen wir eine App bedienen können oder eine App programmieren? Oder was heißt denn digitale Kompetenz genau?
Das heißt, wie gehe ich mit Daten, Mengen um, die es nie in der Geschichte der Menschheit gegeben hat? Wie gehe ich mit seriösen und weniger seriösen Quellen um? Wie kann ich das unterscheiden? Wie kann ich digitale Technologien einsetzen, um bestimmte Arbeitsvorgänge mir zu erleichtern? Das heißt, es geht um den rationalen und reflektierten Umgang mit diesen Technologien und nicht so sehr um die Hardware oder die Kompetenz in der Programmiersprache.
Sie haben ja zusammen mit Ihrer Frau, der Kulturwissenschaftlerin Nathalie Weidenfeld, ein Buch geschrieben. Es heißt Digitaler Humanismus. Ist oder muss ein solcher Humanismus die ethische Grundlage für eine digitalisierte Gesellschaft wie die unsere sein?
Das ist genau die zentrale Botschaft. Man könnte sagen, was ist der Humanismus? Der Humanismus ist die These, dass Menschen als Autorinnen und Autoren ihres Lebens eine Verantwortung für sich und andere haben. Und dass wir alles tun sollten, dass diese Autorschaft auch wirklich wahrgenommen werden kann. Das heißt also Bildung der Persönlichkeit, der Urteilskraft, der Entscheidungsstärke, uralte humanistische Bildungsideale. Und paradoxerweise werden die unter den modernen Bedingungen der Digitalisierung so relevant wie noch nie. Also es geht schon darum, dass man die Persönlichkeitsbildung auch wieder in den Mittelpunkt stellt.
Der digitale Humanismus ist also auch eine Einstellung zu Bildung zum Beispiel. Aber welche praktische Relevanz hat denn so eine Einstellung?
Es geht darum, dass wir zum Beispiel nicht glauben dürfen, dass wir mit Softwaresystemen Gegenüber schaffen, Personen schaffen, mit denen wir interagieren und kommunizieren, die unsere Einsamkeit bekämpfen. Sex, Robot, Industrie, es ist alles nur eine Simulation. Softwaresysteme entscheiden nicht, sie haben keine Empathie, sondern sie simulieren alle diese aus dem menschlichen Bereich vertrauten Vorgänge. Das ist schon mal eine ganz wichtige Botschaft.
Und das ist eine Botschaft, die ja auch in der Diskussion um automatisiertes Fahren aktuell eine Rolle spielt. Wir diskutieren ja gerade darüber, wie autonom Fahrzeuge künftig sein können und sein dürfen. Ganz konkret kann das ja zum Beispiel heißen, darf ein Auto entscheiden, ob es im Ernstfall lieber drei Rentner oder drei Kinder umfährt? Wie stehen denn Sie zu dieser Diskussion?
Also ich habe überhaupt nichts gegen technischen Fortschritt, aber der volle Umstieg auf das autonome Fahren hieß, es gibt keine Interventionsmöglichkeit. Das ist autonomes Fahren, alles andere ist allenfalls hochautomatisiertes Fahren. Dann entstehen in der Tat eine ganze Reihe von Problemen, weil diese steuernde Software muss vereinbar sein mit Recht und Moral. Die Verrechnung von Menschenleben gegen Menschenleben ist auch in unserer Verfassung nicht zulässig, da gibt es Probleme.
Das heißt aber, nicht alles, was die Digitalisierung technisch möglich macht, ist auch wünschenswert und auch zulässig. Und wo die Grenzen liegen, das müssen wir auch in Deutschland noch diskutieren. Wie zuversichtlich blicken Sie denn in unsere digitale Zukunft hier?
Ich bin der Auffassung, wir haben die Möglichkeit, in Europa einen anderen Weg der Digitalisierung einzuleiten. Stichwort Industrie 4.0. Die Digitalisierung muss jetzt erstmal zeigen, dass sie Produktivitätsfortschritte schaffen kann, und zwar in großem Umfang. Das brauchen wir für die Welt dringend. Wir haben in Europa und in Deutschland eigentlich gute Bedingungen, einen vernünftigeren Pfad einzuschlagen der Digitalisierung, und das stimmt mich optimistisch.
Optimismus, ein guter Ratgeber fürs neue Jahr, auch wenn es um die Digitalisierung geht, meint der Autor und Philosoph Julian Niederrümelin. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Wir blicken heute in Geldmarktmeinung in die Zukunft, ins Jahr 2019. Und das hat es in sich, da kommt einiges auf uns zu. Auf die Wirtschaft, aber auch auf jeden und jede von uns. Vielleicht ist 2019 deshalb auch das Jahr, in dem wir neu nachdenken müssen und sollen über manches, was uns lange selbstverständlich erschienen ist? Davon ist unsere Wirtschaftsredakteurin Sina Rosenkranz überzeugt.
Es ist ein bisschen so wie bei der Formel 1. Alle blicken gebannt auf den Rennwagen Deutsche Wirtschaft, der seit Jahren mit Highspeed jede Schikane nimmt und nichts aus der Kurve wirft. Immer schneller, immer weiter. Wir hatten uns gerade so richtig daran gewöhnt, dass es in den Fabrikhallen noch doller brummt, noch mehr Beschäftigung und noch mehr Wachstum da ist als prognostiziert. Doch da fängt das Rennauto plötzlich an zu schlingern. Neues Zulassungsverfahren in der Autoindustrie. Knirsch. Das BIP im dritten Quartal zum ersten Mal seit 4 Jahren zurückgegangen. Bei den Unternehmen gehen weniger Aufträge ein. Handelsstreit, Brexit, Haushaltskrise in Italien. Das Wachstumstempo lässt nach. Boxenstopp. Die führenden Ökonomen stecken die Köpfe zusammen, sind besorgt. Der Reihe nach korrigieren sie ihre Wachstumsprognosen nach unten. Der Tenor: Die Konjunktur wird im nächsten Jahr nur noch verhalten wachsen, und das wird auch auf dem Arbeitsmarkt spürbar sein. Zwar wird die Beschäftigung weiter ansteigen, aber der Rückgang der Arbeitslosigkeit wird schwächer ausfallen als in diesem Jahr. Jammern auf hohem Niveau? Oder wird das Jahr 2019 womöglich die Kehrtwende einleiten nach all den Jahren des Booms? Auch wenn sich die Experten darüber streiten, wie die Risiken für die deutsche Wirtschaft zu bewerten sind, einig sind sich die meisten doch in einem Punkt. Der Wachstumsmotor wird sich abkühlen. Zwar nicht dramatisch, aber doch spürbar. Allein schon deshalb, weil er zuletzt einfach zu heiß gelaufen ist. 2019, das Jahr der Abkühlung also. Aber bevor wir jetzt schon auf das nächste Durchstarten hinarbeiten, sollten wir dieses Jahr nutzen. Nämlich uns an den Gedanken zu gewöhnen, dass die Wirtschaft ohnehin nicht endlos wachsen, immer schneller fahren kann. Denn irgendwann wird ganz einfach der Sprit leer sein oder die letzten Reifen verschlissen. Das ist wie in der Biologie. Ein System kann einige Zeit ohne Schwierigkeiten wachsen, doch dann gibt es eine kritische Grenze, deren Überschreitung ein System nicht überlebt. Eine simple Logik, die aber seltsamerweise trotzdem kaum Beachtung findet. Stattdessen werden Zuwachsraten beim BIP gefeiert und minimale Rückgänge bedauert, als ob es kein Morgen gäbe. Dabei zeigen sich die Grenzen des Wachstums schon jetzt deutlich, und sie haben sehr wenig zu tun mit Brexit oder Handelskrieg, sondern vielmehr mit der Tatsache, dass der Arbeitsmarkt in vielen Regionen nahezu leergefegt ist, dass viele Unternehmen schon jetzt an den äußersten Kapazitätsgrenzen produzieren, mehr geht nicht, dass immer mehr Märkte gesättigt sind und dass auf der anderen Seite die Digitalisierung unsere Arbeitswelt auf den Kopf stellen wird und wir schon jetzt darüber nachdenken sollten, wie wir Arbeitszeit und Einkommen anders verteilen. Doch über all dem steht die Frage, die längst existenziell geworden ist, nämlich: Wie viel Wachstum unsere Erde überhaupt noch aushält. Mit jedem Prozent mehr zerstören wir unwiderruflich die Umwelt und unser Klima. 2019, das Jahr der möglichen Abkühlung, könnte also auch das Jahr der gesunden Bescheidenheit werden, anstatt weiter dem Irrglauben zu verfallen, möglichst bald dauerhaft wieder Vollgas fahren zu können.
Ein Kommentar von Sina Rosenkranz. Noch ist unser Bild von 2019 verschwommen. In der Wirtschaftskristallkugel ploppen momentan unterschiedliche Themen und Entwicklungen auf, die alle im Jahr 2019 wichtig werden. Manche treiben ohne unser Zutun durchs Bild. Weder die Politiker noch die Unternehmer noch ich oder sie können sie anhalten, befeuern oder steuern. Andere aber können wir stoppen, antreiben oder beeinflussen. 2019 verspricht, so gesehen, ein spannendes Jahr zu werden. Ich wünsche Ihnen allen auf jeden Fall ein glückliches, erfolgreiches Jahr mit vielen Chancen mitzugestalten. Das war Geldmarktmeinung mit Geli Hensoldt.